Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Fragen an. Heute wird es richtig spannend, denn passt auf, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben heute einen Moment Psychophysiognomikerin zu Gast. Was das ist, was sich dahinter verbirgt, wer das ist, dazu erfährst du gleich mehr. Ich gebe vorher noch mal kurz ab an Silvia.
Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir uns ganz doll freuen, wenn du unseren Podcast weiterempfehlst oder auch abonnierst und unbedingt an info@lehrhelden deine Wünsche, Anregungen und Ideen schickst, damit wir dementsprechend Experten einladen können oder eben auch die Espresso-Entspannung dementsprechend gestalten. Liebe Andrea, dann lass uns einsteigen in das tolle Interview.
Ja, ich freue mich auch schon. Ich sag mal, los geht's. Und wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, dass es endlich geklappt hat, denn wir sind schon etwas länger an dir dran, liebe Ilona. Eine wirklich sehr erfahrene, ich wiederhole es gerne nochmal, Psychophysiognomikerin hier bei uns begrüßen zu dürfen. Liebe Ilona, magst du mal kurz verraten, was sich dahinter verbirgt und kurz etwas auch zu dir, wer du bist, wer dich noch nicht kennen sollte? Ja, dann wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt.
Ja, hallo Andrea, hallo Silvia. Natürlich mache ich das gerne, wobei ich gar nicht so gern von mir spreche. Aber die Psychophysiognomik ist halt einfach eine ganz wunderbare Lehre. Ja, ich bin Ilona Weyrich im 66. Lebensjahr und bin seit 20 Jahren mit dem Thema Menschenlesen unterwegs und habe 8 Jahre lang bei Wilma Castrian diese Lehre studiert, die auf Karl Hutter zurückgeht, der von 1861 bis 1912 gelebt hat. Und der hat das erste System entwickelt, was man jetzt an einem Studienkopf sehen kann, in dem er ganz viele Areale beschrieben hat. Und er hat danach geforscht, dass schon bei der Zeugung gewisse Dinge festgelegt sind über die 3 Keimblätter. Und wir als moderne Physiognomik-Menschen müssen halt heute schauen, wie haben sich in den 100 Jahren nach Karl Hutter die Menschen verändert. Und das müssen wir natürlich beschreiben können. Und da sind wir auch immer im regen Austausch, weil die Menschen sehen einfach heute anders aus, als sie vor 100 Jahren noch ausgesehen haben. Und das ist total spannend. Und ich mache das, wie gesagt, seit 20 Jahren mit ganz großem Herzblut.
Ja, ich durfte dich da auch schon öfter mal drin erleben und das sprüht vor Freude an diesem Thema. Das heißt, ich löse es nochmal auf. Du kannst also als Psychophysiognomikerin in Gesichtern von Menschen lesen, beziehungsweise du sagst auch, ich kann in Gesichtern den ganzen Menschen lesen. Also Psychophysiognomik ist die Fähigkeit, Gesichter lesen zu können. Und wir beide, Silvia und ich, sagten schon, boah, das ist richtig, richtig spannend. Und meine erste Frage an dich, sag mal, was genau kannst du denn in Gesichtern lesen? Und können wir das, die wir nicht ganz so Expertinnen sind wie du, denn auch ein wenig, zumindest ein ganz kleines bisschen?
Ja, natürlich. Jeder, der sich mit Menschen beschäftigt und eine gewisse Empathie mitbringt, wird beim Gegenüber vieles erkennen. Es gilt es dann natürlich zu interpretieren. In der Lehre, nach der ich arbeite, ist es so, dass wir nicht nur das Gesicht angucken, sondern eben erstmal den Körper anschauen. Wie ist der Körper? Und da gucken wir in diese 3 idealen Typen: Ruhe, Bewegung, Empfindung. Was strahlt der Körper aus? Welche Grundmotivation, welche Spannung, welche Strahlung bringt der Körper mit? Dann wird die Form des Kopfes angeschaut. Passt der Kopf zum Körper oder will der Kopf was ganz anderes, als der Körper möchte? Und dann werden die Sinnesorgane angeguckt. Und da gilt es dann zu verbinden. Was sagen die Sinnesorgane? Was sagt der Körper? Was sagt der Kopf über den Menschen aus? Und ja, natürlich kann das jeder lernen. wie in allen Lehren ist es so, dass man erstmal die Technik lernen muss. Wo sehe ich was? Wie sieht das am Menschen aus? Und dann muss man Verbindungen schaffen zwischen den ganzen einzelnen Arealen. Und das ist nachher die Kunst, das auch verbal rüberzubringen. Was sehe ich denn da? Letztlich beschreibe ich, was ich sehe. Und dabei stelle ich ja mein Ego so ein Stück zur Seite, weil ich mag ja auch Menschen oder mag sie auch nicht. Und da, um da nicht in eine Schublade zu rutschen und zu sagen, oh, der hat eine große Nase, das wird schwierig, gilt es eben, sich selber so ein bisschen zurückzunehmen und das fühlende Sehen anzuwenden. Und ich denke, das kann jeder, auch du, wenn du mit Menschen zu tun hast, du hast einen Eindruck. Mhm. Na, und du hast eine Idee zu dem Gegenüber, weil du bist ja auch ein sehr empfindsamer Mensch. Ich habe dich ja jetzt so ein bisschen kennengelernt, Andrea. Und du wirst das auch können. Es geht eben nur darum, diese Areale zu kennen und dann zu gucken, wie sieht das beim Gegenüber aus.
Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, liebe Ilona. Schön, dass du da bist. Ich finde, das Thema ist auch echt einfach riesengroß. Also ich habe jetzt die ganze Zeit mitgedacht, während du erzählt hast mit Areale und die drei verschiedenen Themen, die du angesprochen hast. Das ist natürlich ganz schön viel. Und wenn wir das jetzt erstmal verbinden mit unserer Zuhörerschaft, also den Lehrkräften in der Schule, Lehrer und Lehrerinnen schauen ja tagtäglich in unzählige Gesichter. Gibt es bestimmte Körper- oder Gesichtsteile, die gerade für diese Berufsgruppe besonders interessant sind? Und was können Sie denn aus diesen lesen? Hast du da so einfach was Griffiges?
Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil am Kopf sind allein 300 Areale. Aber ich denke, wenn man ein Lehrer oder eine Lehrerin ist, geht man ja auch mit einer bestimmten Motivation in die Klasse, ne? Weil man Spaß hat, mit Kindern zu arbeiten. Und ich wünsche mir sehr, dass die Lehrer auch sehr empathisch sind. Natürlich ist es bei den Klassengrößen so, dass die natürlich nicht auf jedes einzelne Kind so eingehen können, wie ich das tun würde. Aber es gibt ja diese drei Typen und die gibt es bei Kindern auch. Natürlich sind Kinder immer noch am Wachsen. Da sind bestimmte Dinge noch nicht ausgeprägt. Zum Beispiel haben Kinder oft eine relativ kleine Nase. Wobei in der heutigen Zeit kommen Kinder auf die Welt, die schon einen richtigen Höcker haben. Und da geht es darum, um die Selbstverwirklichung. Und wie stelle ich mich da? Möchte ich in die erste Reihe? Und da werden die Lehrer ziemlich genau wissen, wer ist denn der Schreihals in der Klasse? Wer läuft als erstes los, wenn es um irgendetwas geht? Da haben wir diesen ganz großen dynamischen Anteil, den man an der Nase sehen kann. Kleine Nasen, die noch so ein bisschen stupsig sind, das sind eher die so ein bisschen zögerlich sind, die noch so ein bisschen in kindlichen Träumen umherlaufen. Oder wir haben eben halt so wie ich, ganz fleischige, ach, das kann man jetzt gar nicht sehen, ich zeige gerade meine Ohrläppchen. Ich habe sehr fleischige Ohrläppchen. Und das sind Kinder, wenn man das kann man sehen, weil die Ohren sind in einem ganz frühen Entwicklungsstadium fertig. Das sind Kinder mit fleischigen Ohrläppchen, die ganz viel Sicherheit brauchen, die Zuverlässigkeit brauchen, die sehr bodenständig sind. Das sind eher die ruhigen, die auch so ein bisschen fülliger sind am Körper, so ein bisschen stämmiger. Und ich finde das immer schade, wenn diese Kinder dann ob ihrer Fülle gehänselt werden. Ne? Da sollten die Lehrer vielleicht so ein bisschen drauf eingehen. Abstehende Ohren ist zum Beispiel ein Thema. Abstehende Ohren sind elektrische Energie. Und das sind Kinder, die ständig was Neues wollen, die allen neuen Reizen folgen. Ne? Das werden die Lehrer auch wissen, wenn dann da Klassenclown ist, ne? oder der dauernd was anderes macht, der sich schwer konzentrieren kann. Oder was man bei kleinen Kindern halt auch schon sehen kann, wenn die einen Spalt im Kinn haben oder so ein Grübchen im Kinn haben, das sind Kinder, die schwer mit Kritik umgehen können. Und sobald sich so ein Kinn kräuselt, ich sage immer, das ist dann wie so eine kleine Orangenhaut am Kinn, dann ist das immer ein Ausdruck dafür, dass das Kind entweder sehr konzentriert ist und nachdenkt oder dass eben auch schon ein Muster angesprochen wird bei diesem Kind, wo es dem Kind eben vielleicht nicht so gut mitgeht. Ne? Bei kleinen Kindern, wenn die anfangen zu weinen, dann fängt das Kind so ein bisschen an zu zittern. Und wenn man das als Lehrer sieht oder wahrnimmt, wenn man zuhört, hinsieht, hinhört, dann eben ein bisschen vorsichtiger damit umgehen. Also es gibt unzählige Tipps dazu, aber Das macht es jetzt natürlich schwierig, weil dann sind wir in der Schublade.
Das ist, glaube ich, auch so dass, das Tolle am Thema, dass man so schnell vielleicht auf den ersten Blick, wenn man auch geschult ist, etwas erkennen kann, ohne das so fest zu manifestieren, dass das jetzt irgendwie aufgrund des fleischigen Ohrläppchens muss das jetzt so sein. Ne? Also das sprachst du gerade schon an und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir in dieser, auch gerade bei diesem Thema, so achtsam und behutsam bleiben in der Beobachtung und Betrachtung des Gegenübers. Also beispielsweise auch als Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern gegenüber, aber auch den Kolleginnen und Kollegen. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist interessant, dass sich das Gesicht natürlich auch verändert und eben auch schon in Kindergesichtern bestimmte Dinge sich vielleicht manchmal so andeuten und da neugierig zu bleiben und mal zu gucken, wie entwickelt sich da etwas weiter und hast schon so verschiedene Regionen angesprochen. Ich würde da gerne noch mal so reingehen. Könnte es auch sein, dass eben schon gewisse Talente und oder Fähigkeiten sich auch abzeichnen? Das könnte ich mir vorstellen, wäre für Lehrkräfte ja auch super interessant, auch vielleicht bei weiterführenden Schulen, wenn es um Jugendliche geht, dass man sie da manchmal auch nochmal begleiten kann. Wie häufig sind da Jugendliche ja nicht auch so auf der Suche, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Welche Leistungskurse oder wo geht wirklich meine Neigung hin? Und vielleicht spricht der Körper beziehungsweise das Gesicht ja da schon etwas aus, was der andere, also was der eigene oder was man selbst noch gar nicht für sich so klar hat.
Also wir kommen ja einmal nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt, sondern ein Teil unserer Geschichte ist durch die Genetik oder heute diese neue Sichtweise, die Epigenetik, ist ja schon vieles beschrieben. Und dann sind wir ja auch ein Produkt unserer Umwelt, unserer Erziehung, unserer Sozialisation. Mit welchen Lehrern habe ich zu tun? Fördern die mich oder mag ich den Lehrer oder mag ich ihn nicht? Und es ist so, bei Kleinkindern kann man natürlich auch schon eine Menge sehen, aber das meiste entwickelt sich in der Pubertät. Ne, da bekommt hier der Kiefer eine Kontur, das Kinn wird modelliert und damit entwickeln sich dann auch die Tatimpulse und die Durchführungskräfte. Aber ich denke immer, wenn wir beim Kind auf diese drei idealen Typen gucken, das kann man bei mir auch gerne nachlesen, dann kann man Kinder entsprechend fördern, ne? Also wenn da ein Kind ist, was gerne malt oder sich gerne mit schönen Dingen beschäftigt, das eben zu fördern, Geschichten vorzulesen, bei einem Kind, was eher in sich gekehrt ist, dem Angebote machen oder bei einem dynamischen Kind auch Angebote machen, ne? Ich denke, Eltern sind da ja auch sensibel für ihre Kinder und nicht sagen, dass so mit den Sätzen, mit denen wir drei vielleicht groß geworden sind, dass da bist du zu klein, das kannst du noch nicht, sondern immer fördern, was da ist. Das finde ich so wichtig und wirklich darauf achten, was möchte das Kind eigentlich? Ne? Wo geht es hin? Und Kinder sind ja am Ausprobieren. Ne? Und ich kann mich so an meine Kindheit erinnern, dann wollte ich Klavier spielen, dann wollte ich Tennis spielen, dann wollte ich dies. Und es wurde mir aber nicht ermöglicht, weil ich andauernd was anderes wollte. Und dann kommt so dieser Glaubenssatz, du fängst ja alles an und machst nichts zu Ende. Ich hoffe, dass die neuen Eltern da heute so ein bisschen anders unterwegs sind und zumindest erstmal diese Anfangsidee fördern. Wenn es dann halt zu langweilig wird für das Kind, ist es eben so. Ne? Aber ich finde wichtig, da immer so zu gucken. Vieles ist ja auch so, dass Kinder sich vergleichen oder nachäffen, wenn da irgend so ein tolles Kind in der Schule oder im Kindergarten ist und bestimmte Dinge schön findet, dass man das dann vielleicht auch möchte. Ne? Also immer achtsam sein. Was möchte das Kind? Wo kommt das her? Was hat das mit dem Kind zu tun, mit mir zu tun? Also das finde ich ganz wichtig.
Und du hast gerade noch mal so in einem Nebensatz gesagt, gerade so in der Entwicklung im Teenageralter, da verändert sich im Gesicht ja auch noch mal ganz viel, auch körperlich ja häufig noch mal viel. Und was da so in die Durchsetzung und Handlungskräfte, wenn ich es gerade richtig erinnere, was da so für das Einzelne steht, das kann man bei dir nochmal nachlesen. Das verlinken wir dann nochmal in die Smart Notes. Okay, gut. Genau. Super. Danke dir.
Liebe Ilona, Andrea und ich, wir mögen ja sehr gerne konkrete Tipps oder Übungen, aber natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schätzen das sehr. Und wenn du jetzt gerade mal in deine Schatzkiste schaust und so ein bisschen rumwühlst, hast du vielleicht etwas parat, was Lehrpersonen in ihrer Arbeit unterstützt? Also jetzt stellen sich unsere Zuhörerinnen sicher gespannt die Frage, gibt es da tatsächlich eine Übung, die ich durchführen kann, ohne eine Ausbildung bei dir oder irgendeinem anderen Menschen besucht zu haben? Wir sind jetzt sehr gespannt, ob du da irgendwas parat hast, ob es das tatsächlich gibt.
Nein. Weil dann geht es wieder um persönliche Geschichten, wenn ich jemanden anschaue, ne? dass ich mich vergleiche, in Beziehung zu jemandem setze. Es gibt da keine Tricks oder Tipps. Man sollte wirklich sich so ein Stückchen mit der Lehre der Physiognomik beschäftigen, und alleine die Naturelllehre, die diese drei idealen Menschen beschreibt, ist schon ein so dienliches Tool, dass man eben auch in den Klassen weiß, wie tickt das Gegenüber, ne? Oft wissen das die Lehrer ja schon intuitiv, weil die kennen ihre Kinder natürlich, manche auch über viele Jahre, und sehen deren Entwicklung. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, das ist ein Trick oder damit kannst du ganz schnell einen Menschen durchschauen. Wir achten ja auch auf die Spannung, auf die Strahlung, auf die Körpersprache, auf die Mimik. Was passiert da im Gesicht, wenn ich ein Kind betrachte? Und ich kann mich erinnern, das war so ganz lustig, dass eine Mutter mit ihrem Sohn zu mir kam und sagte, mein Sohn möchte Zahnarzt werden. Ehe ich dem jetzt eine lange Studienzeit bezahle, ob der das wohl kann. Und dann kam ein Junge kurz nach dem Abitur zu mir, und der war so ein bisschen rundlicher und so ein ganz ruhiger Geselle. Und das Erste, was ich den gefragt habe, kannst du Blut sehen? Und die Mutter guckte mich ganz entsetzt an, weil sie dachte, jetzt mache ich Physiognomik. Und er sagte, ja, ich bin Rettungssanitäter. Und dann sage ich, was ist denn dein Hobby so? Ne? Und er erzählte mir, dass er so kleine Kriegsschiffe zusammenbaut. Ne? Also hat er auch eine große Fingerfertigkeit gehabt. Und dann kann man sich auch bohrenderweise in einem Mund eines Patienten auslassen. Und der war clever, der hatte eine sehr gute Beobachtungsgabe. Und das sind dann eher so die Zeiten, wo man durch Hinterfragen auch Tipps geben kann. Ne? Dass man sagt, ja, der kann Zahnarzt werden. Ob nun nach dem Studium das seine größte Leidenschaft wird, das weiß ich natürlich nicht. Aber sonst ist es eben schwierig zu sagen, da müsst ihr hingucken. Aber was ich schon sagte, auf die Ohren, auf die Nase, auf den Mund achten, auf die Mimik. Es ist ja so, dass wir auch fragen dürfen. Auch die Lehrer dürfen ihre Schüler fragen. Ne? Wenn sie sehen, dass da jemand sitzt, der so traurig ausschaut, ne? Dass die sagen, Mensch, was ist denn mit dir los? Ne? Komm mal mit. Ne? Ich weiß nicht, ob die Lehrer da heute so Zeit haben. Ne? Das macht es eben ein bisschen schwierig.
Du hast jetzt schon mehrfach diese drei Haupttypen angesprochen. Mhm. Magst du die einmal kurz benennen, damit unsere Zuhörer sich vielleicht das notieren können und dann nochmal ein bisschen recherchieren?
Also das ist einmal das Empfindungsnaturell, das ist eher ein zarter, sehr feingliedriger Mensch, der so eine 360-Grad-Aufmerksamkeit hat, der das Gras wachsen hört. Das ist aber eher so der Theoretiker unter diesen drei Naturellen. Der entwickelt ständig Konzepte, der will die Welt retten, der will alles verbessern, was da ist. Ne? Der denkt und denkt und denkt, kommt aber nicht unbedingt zum Handeln. Das ist aber immer ideal beschrieben. Wir sind immer eine Mischung aus diesen dreien. Dann haben wir das dynamische Naturell. Bei dem geht es darum, so Ziele zu erreichen. Das muss ich doch schaffen. Früher waren die Kinder, ja, Kinder jetzt nicht, aber die Menschen in der Arena, heute findet man die am Sportplatz, laufen die rum. Und das sind die immer vorne weglaufen und vielleicht nicht so ganz empathisch sind. Und dann gibt es die Ruhe-Naturelle. Das sind die eher kleinen, die so ein bisschen weichfleischiger sind, die sehr ökonomisch sind, die aber auch immer so überlegen, wenn ich mich jetzt anstrenge, lohnt sich das dann für mich? Das sind ja so unbewusste Dinge, die in uns ablaufen, die wir gar nicht so benennen können. Und dann wird immer geguckt, wo hat das Kind, der Mensch, Anteile von diesen drei Typen? Ne? Überall, wo wir Fleisch stehen, an den Ohrläppchen, an der Nase, am Mund, am kleinen Doppelkinn, wissen wir, da ist ganz viel Ruhe angelegt. Ne? Das sind auch die kleinen Mädchen, die dann so Bänder sammeln und sich ganz lange mit irgendwelchen Geschichten beschäftigen können. Empfindungsnaturelle, hatte ich vorhin schon erwähnt, brauchen Geschichten, brauchen ständig neue Reize, müssen dauernd Angebote bekommen, weil für die wird es ganz schnell langweilig. Und die dynamischen Kinder, die brauchen eben immer einen Ansporn, immer noch besser zu werden, immer noch zielgerichteter zu sein. Und wenn Eltern darauf so ein bisschen achten, wäre das schon schön.
Ja, da laufen gerade ganz viele innere Bilder in meinem Kopf ab. Ich habe so ganz viele verschiedene Kinder gerade vor Augen. Ich gehe auch gerade meine Nichten durch, ehrlich gesagt. Und da habe ich schon so einige markante Unterschiede gerade auch wahrgenommen in diesen verschiedenen Naturellen. Und du hast es gerade ja auch nochmal betont, und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Es gibt nicht nur das eine, ne? Es sind ganz, ganz individuelle Mischungen. Es kann sich auch noch viel verändern. Es ist zwar auch schon viel angelegt, das Stichwort Epigenetik genannt. Und da eben mit dieser Behutsamkeit draufzuschauen und Angebote zu machen und mal zu gucken, womit die Kinder, die Jugendlichen in Resonanz gehen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Reise. Und es soll ja auch einfach nur nochmal so eine kleine Ergänzung für Lehrkräfte sein. Du hast auch schon gesagt, es ist manchmal heutzutage vielleicht gar nicht so leicht, ne? Aber ich kann mir vorstellen, manchmal in Vorbereitung auf Gespräche, vielleicht auch auf schwierige Gespräche, dass irgendwo etwas hakt, dass das Kind sich oder der Jugendliche irgendwie gerade nicht gut aufgehoben ist oder es gibt irgendwelche Schwierigkeiten. Vielleicht auch nochmal in Vorbereitung, sich den Menschen nochmal neu anzuschauen. Mit diesem Wissen bereitet vielleicht auch nochmal die ein oder andere Frage vor, die ich vielleicht auch nochmal neu stellen kann. Ne? Das sehe ich so als große Chance.
Ja, unbedingt. Ne? Also es geht immer um die Wahrnehmung, und oft fängt das mit den Kindern ja bei den Eltern an, bei den Elternabenden, was die so fordern oder sich für ihr Kind wünschen. Aber vielleicht will das Kind ja was ganz anderes. Und da ist wirklich die Physiognomik sehr, sehr, sehr dienlich. Ne? Immer dann, wenn wir mit Menschen zu tun haben, egal welchen Alters, da eben, wie will ich das nennen, ethischer, moralischer, mit einer anderen Haltung diesen Menschen gegenüberzutreten oder toleranter auch mit den Menschen zu sein. Ne? Gerade Kinder, die können ja auch extremst nerven. Und dazu sagen, nein, das ist ein Empfindungsnaturell, das will eben andauernd was. Und wenn das dann noch schräg abstehende Ohren hat, dann will es jetzt dies und dann will es das und dann will es jenes. Und da so immer als Eltern oder Lehrkraft hinterherzulaufen, das ist schon sehr anstrengend. Ne? Also für mich wäre das nichts. Ich bin ein Ruhenaturell, ich hätte totalen Stress.
Da sprichst du aber tatsächlich, oder jetzt schiebe ich noch mal eben eine kurze Frage ein, da sprichst du noch mal was Wichtiges an. Vielleicht magst du da auch noch mal kurz was zu sagen. Obwohl, ja, eigentlich, nee, es geht schon in die fünfte Frage über, denn es sprudelt gerade so in mir so dieses, was bedeutet das eigentlich als Lehrkraft? Also du sagst von dir, ehrlich gesagt, ich bin, glaube ich, nicht die optimale Lehrkraft, so als absolutes Ruhenaturell wird mich dieses viele vielleicht auch total stressen. Und das ist eine schöne Brücke zu unserer letzten Frage, wo wir mit unseren Gästen und Gästinnen immer auf die grüne Wiese oder vor die weiße Leinwand gehen und du Wünsche frei hast, du nach vorne schauen kannst, entweder dir die Schule der Zukunft oder die Lehrperson, die Lehrkraft der Zukunft anschauen kannst. Und wenn wir das mal aus deiner Brille machen, aus deiner Expertise, dann kommt das vielleicht auch gerade jetzt mit in die Antwort hinein. Du als Psychophysiognomikerin, mal drauf geschaut, wie sieht für dich eine Lehrkraft, die du dir wünschst, für die Schülerinnen und Schüler denn aus? Und zwar hier oben am Kopf, aber vielleicht auch am Körper.
Naja, das würde ich jetzt nicht beschreiben können. Ne? Erstmal ist es ja wichtig, dass eine Lehrkraft Lust dazu hat. Lust, sich mit Kindern zu beschäftigen, das ist ja die erste Voraussetzung, Kinder zu mögen. Ne? Wenn zu mir jemand kommt und Lehrerin werden will, frage ich als erstes, magst du Kinder? Und wenn dann jemand sagt, nee, würde ich sagen, lass es sein. Ne? Also man muss da eine gewisse Liebe entwickeln zu Kindern und Lust dazu haben, sich auch immer weiterzubilden, weil es gibt so viele Angebote, was Körpersprache, was Mimikgestik, was die Physiognomie angeht, dass man da, wenn man Interesse am Menschen oder an Kindern hat, kann man sich da auch ganz, ganz vieles aneignen. Und was ich mir so wünschen würde, wir haben drei Enkeltöchter in unterschiedlichen Jahren, Ich habe nicht so viel Erfahrung, wie Schule heute funktioniert. Aber ich würde mir wünschen, dass das System der Schule sich ein bisschen verändert. Dass die Kinder mehr Freiheiten haben und nicht morgens um 7 oder um 8 dahin laufen müssen, wenn sie mit dem Kopf noch im Himmel sind. Das sind so Geschichten, weil das Schulsystem ist einfach alt. Und es gibt so einige Schulen, die schon sehr modern arbeiten. In Gruppen habe ich zufällig im Internet gehört, dass die Kinder sich das auch selber einteilen können. Das halte ich für eine großartige Zukunftsvision, ne? Dass eben die Talente und die Interessen der Kinder einfach viel mehr gefördert werden. Und wenn es da eben Lehrkräfte gibt, die da Spaß dran haben, können die aussehen letztlich, wie sie wollen. Ne? Wenn das eine rundliche Lehrerin ist, die freitags ihren Kindern immer einen selbstgebackenen Kuchen mitbringt und zum Schluss eine kleine Kakaozeremonie macht, ist das genauso toll wie eine Lehrerin, die mit ihren Kindern ins Museum geht und ihnen die Schönheit der Kunst beibringt. Oder eine Lehrkraft, die mit den Kindern zum Abschluss eine sportliche Geschichte macht, ne? Und sich bewegen lässt. Also immer angepasst auf das, was die Lehre der Physiognomik da so zeigt, ne? Also das würde ich mir wünschen, dass gerade nach diesen anderthalb Jahren da einfach vielleicht ein kleines Umdenken stattgefunden hat, was das Miteinander angeht und die Achtsamkeit angeht. Also das wäre mein großer Wunsch, nicht nur für Lehrkräfte, sondern für uns alle letztlich.
Auf die Stimmigkeit kommt es an, ne? Unabhängig vom eigenen Naturell. Es sollte passen, zueinander passen. Und dann kann ganz, ganz viel ganz schön möglich werden. Also schön, danke dafür. Danke für deine Vision und für das lebendige Teilen deiner Geschichten, deiner Erfahrungen, und ich weiß, es könnte auch noch weiter sprudeln. Es gibt so viel zu Menschen zu berichten und das Interesse am Menschen, ich finde, das merkt man dir total an, dass du das total hast, dass du die Menschen liebst und sie deshalb auch so gerne und oft und vielfältig anschaust. Und vielleicht ist das auch noch mal etwas aus dieser neuen Anregung heraus, was vielleicht manche heute so aus dieser Folge mitnehmen können, noch mal neu hinzuschauen. Und vielleicht ist der ein oder andere ja in der Schublade gelandet und darf da nochmal wieder raus. Und also ich nehme das auf jeden Fall für mich mit, seitdem ich dich kenne, dass ich immer nochmal wieder neu hinschaue und finde das eine große Bereicherung. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Ilona.
Ja, ich mache das ja gerne. Und wenn ich da kleine Impulse setzen kann, dass sich die Menschen Gedanken über das Gegenüber machen. Es geht ja immer so, dass man erstmal bei sich anfängt, wie ticke ich und wie tickt der andere. Und wenn ich da immer so einen kleinen Weg aufzeigen kann, freue ich mich natürlich, dass ich mit meiner Arbeit dienlich sein kann. Und ich danke euch beiden sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
Liebe Ilona, ich danke dir auch von Herzen, dass du uns nochmal in diese ganz andere Welt mitgenommen hast und vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörerinnen gezeigt hat, dass es wichtig ist, den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten. Und ich möchte gerne mit einem Zitat aus Goethes Faust heute unsere Folge beenden. Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn was innen ist, das ist auch außen. Und ich finde, das hast du heute total schön dargestellt mit deiner kleinen Reise in die Psychophysiognomik. Dankeschön.
Gerne, Silvia. Auch dir herzlichen Dank.
Ja, dann sind wir am Ende unserer Folge. Und ihr wisst ja, hinterlasst uns eure Anregungen, eure Fragen. Wenn ihr auch noch welche an Ilona habt, könnt ihr sie selber fragen. Wir werden ihre Website verlinken in den Smart Notes. Oder ihr meldet euch nochmal bei uns. Vielleicht wollen und sollen wir sie unbedingt nochmal irgendwann einladen. Also regt euch und wir gehen damit um. Wir freuen uns auf eure Anregungen. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören und bis bald.
Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt.
Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.